Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Er hat eine glänzende Wissenschaftskarriere für das Leben mit der Natur aufgegeben. Ich begrüße ganz herzlich in SWR1 Leute heute Vormittag Wolf-Dieter Stoll.
Ja, danke. Guten Tag.
Guten Tag. Sie sind in Sachsen geboren. Sie sind dann in den Wäldern Ohios groß geworden. Sie haben in Indien und Nepal gelebt und leben jetzt seit gut 30 Jahren auf einem Einödhof im Allgäu. Können Sie über sich sagen, Sie sind angekommen?
Ja, würde ich sagen. Ich denke, die lange Reise dahin, viele Wege und Irrwege, das waren Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und dann war es wie Schicksalsführung, kann man sagen, dass wir da ins Allgäu kamen.
Und der Wald war für Sie aber schon als kleines Kind etwas ganz Besonderes. Inwiefern?
Ja, Wald war immer was Wichtiges, schon in Sachsen. In der Nähe war ein kleiner Birkenhain und da hat man immer gespielt. Und in Amerika, als wir dorthin kamen, das war, da war ich 11 Jahre alt. Und da merkte ich, dass die Leute viel weniger Bezug zum Wald hatten. Das war irgendwie fremd, das war Wilderness, also Wildnis. Und da gab es eben Schlangen und da gab es Poison Ivy, das ist so Gift-Efeu. Und mal beim Baseball spielen, was ich nicht kannte, und bei mir flutschte immer der Ball vorbei, bin ich über den Zaun geklettert von der Schule und da rein und die riefen alle, hey, bist verrückt, da sind Poisons, da sind Schlangen und alles Mögliche. Und da habe ich dann so wie mein eigenes Reich entdeckt. Ja.
Das heißt, es gibt eine gewisse Angst vor dem Wald, die Sie aber nicht hatten. Was hat Ihnen der Wald gegeben?
Ja, der Wald, der hat der Wald verbindet einem ja mit ganz ursprünglichen. Der Wald ist, wir sind im Wald schon als Primaten, haben wir unsere Entwicklung. Das fing vor 65.000 Jahren an. Das ist, als die Dinosaurier in einer Katastrophe ausstarben. Da waren unsere leiblichen Vorfahren, waren kleine, also Primaten, die in den Kronen der Wälder lebten. Und das hat uns da geprägt. Und ich glaube, wenn wir in den Wald gehen, da werden so wie Urgefühle, die werden da wieder erweckt.
Und die Beschäftigung mit dem Wald ist für Sie wirklich zu einem Lebensthema geworden. Sie haben ganz, ganz viele Bücher geschrieben, jetzt gerade wieder Wir sind Geschöpfe des Waldes. Und Sie können auch aufklären, was allein schon das Wort, Buchstabe, mit dem Wald zu tun hat.
Ja, klar. Also die verschiedenen Kulturen werden geprägt von der Natur, in dem sie sich befinden. Also so Afrikaner im Kongo, die werden vom Wald geprägt, aber anders als wir. Aber auch wir sind ja nicht hier wie Außerirdische gekommen und haben eine Industriegesellschaft gemacht. Wir haben auch Wurzeln. Und bei unseren Vorfahren oder sagen wir mal den Indigenen hier, da haben sie das im Rauschen der Buchen haben sie die Stimme der Götter vernommen. Und wenn sie wissen wollen, ein Rätsel oder irgendein Problem lösen wollten, dann sind sie in den Wald gegangen, haben Buchenstäbe geschnitten, haben die geritzt, vielleicht mit Blut oder Ocker, rot gefärbt, dass sie lebendig werden. Und dann wurden sie auf ein Leinwandtuch geworfen und aufgelesen. Und dann hat man das enträtselt, was der Götterwille war. Und daher haben wir das Wort Buchstabe. Und als die Missionare kamen mit dem Buch, Liber hieß das auf Lateinisch, da wussten die Eingeborenen nicht, was sie damit anfangen sollten. Und da hat die Kirche das dann Buch genannt nach der Buche. Ja, das Göttliche spricht durch die Buche, spricht durch die Bäume. Deswegen sagen wir noch Buch und Buchstabe. Lesen für das Auflesen, ja.
Ja, Sie haben sich ganz viel, das hört man da schon, mit den indigenen Völkern beschäftigt, mit Überlieferungen europäischer Bauern. Und Sie werden der Schamane aus dem Allgäu genannt. Unterschreiben Sie das? Sind Sie ein Schamane?
Ja, jeder ist irgendwie. Aber das wurde mir angehängt. Ich weiß nicht warum. Das kam mal in Geo ein Report. Und da hieß es der Schaman im Allgäu. Also ich bin kein Allgäuer, obwohl ich da 30 Jahre lebe. Und
Sie sind Sachse?
Ja, Sachse bin ich immer noch. Und ich bin kein Allgäuer. Ich verstehe die Mundart, besonders von der ländlichen Bevölkerung, kaum. Denn die reden dann immer Schriftdeutsch, wenn sie mit mir reden. Ich würde es gerne lernen. Und Schamane, ja, ich bin vielleicht Experte in dem Schamanismus, also dem Begriff. Das habe ich auch gelehrt an der Uni als Kulturanthropologe und Ethnologe. Und da kommt man, wenn man mit den Naturvölkern, besonders den Sibiriern und Indianern zu tun hat, dann kommt man immer auf das Schamanische. Und deswegen kenne ich das und habe Schamanen gekannt und kenne ihre Techniken. Aber ich würde mich nie als Schamane selber bezeichnen.
Wie würden Sie das denn beschreiben, was ein Schamane macht?
Ja, das ist so die Aufgabe in den traditionellen Völkern von denjenigen, die am tiefsten und am weitesten in die feinen ätherischen Dimensionen hineinspüren und fühlen oder sehen können. Und die werden oft berufen dann von den Ahnen oder von den Göttern, dass sie dann Vermittler sind. Es sind Vermittler zwischen der, was wir Anderswelt nennen, ist keine andere Welt, ist nur die weitere Dimension. Und sie sind dann Vermittler. Und sie versuchen dann so Harmonie und wieder, dass das Leben wieder gut geht, versuchen sie hineinzubringen, aber das ist nicht leicht. Schamane setzt sich dann mit allen möglichen schwierigen Sachen auseinander. Das ist überhaupt nicht leicht. Keiner will Schamane werden bei den Naturvölkern. Das ist oft liegt da eine schwere Krankheit zugrunde, wo der Mensch einfach nicht mehr weiter kann, wo das Latein am Ende ist und wo dann die anderen Dimensionen durchbrechen. Und die Einweihung zum Schamanen ist manchmal so schwierig, die überleben das gar nicht, die Einweihungskrankheit. Deswegen, wenn ich heute so viele Schamanen da herumrennen sehe, mit Federn im Hut und ein bisschen Trommeln, das ist nett. Und vielleicht gute Psychotherapie, aber im Grunde genommen hat es wenig zu tun.
Ja, es wird ja auch vielfach kritisch hinterfragt. Sie sind Wissenschaftler, Sie sind Kulturanthropologe, Sie sind Ethnobotaniker. Wie blicken Sie darauf?
Ja, ich bin da auch skeptisch. Das ist auch eine Kulturerscheinung, dass die vielen Schamanen oder Hexen oder was, die heutzutage in bestimmten Kreisen herumschwirren. Für mich bedeutet das eigentlich, es deutet darauf hin auf eine seelische Hungersnot. Also wir haben die Verbindung zu diesen ganz feineren Dimensionen verloren. Wir wissen wirklich nicht, wo der Mensch hingeht, wenn er stirbt zum Beispiel.
Haben wir noch nie gewusst.
Doch, ein bisschen. Das wissen die Schamanen ein bisschen. Denn sie haben Techniken, Totenbegleitungsrituale, um mit den Toten zu gehen. Das hatten wir auch. Da gab es die dreitägige Totenwache. Da haben die Leute auch ein bisschen Holundertee getrunken, weil der Holunder hat zu tun mit der Frau Holle und sie ist die, das ist vorchristlich, die alte Göttin, die die Seelen aufnimmt. Und da saßen die Leute 3 Tage, oft haben sie auch nichts gegessen oder wenig, und sind dann im Geist, also in der Meditation, haben sie die Verstorbenen begleitet. Und die Verstorbenen konnten noch letzte Dinge sagen.
Wolf-Dieter Stoll ist zu Gast in SWRs Leute. Sie leben abgelegen in den Allgäuer Bergen. Wonach riecht der Wald?
Ach, der Wald, es hat eine Symphonie von Düften. Es kommt auch auf die Jahreszeit an. Im Frühling vielleicht, da sind es die Frühlingsblumen und der Bärlauch. Und manchmal, wenn der feuchte Westwind durch die Tannen streift, dann hat er einen anderen Duft.
Und jetzt gerade?
Bitte, jetzt gerade? Ja, jetzt gerade noch ein bisschen nach Kühen. Die sind gerade jetzt runter von der Weide. Das ist eine Niederalp. Da kommen die Kühe Ende Mai hoch und gehen dann so Anfang Oktober wieder runter. Jetzt sind sie schon wieder unten. Aber der Kuhduft, der gehört ja so ein bisschen mit zum Allgäu. Also es ist alles da, eine Duftsymphonie, würde ich sagen, ja.
Und 52% der Bundesbürger gehen regelmäßig wandern und sind dann auch in den Wäldern unterwegs. Wenn man jetzt mal auf Mitte Oktober schaut, was es dort zu sehen und zu entdecken gibt, das sind die Kastanien, die dort liegen, die Bucheckern. Ich war neulich unterwegs, da gab es ganz viel Pilze auch, bei Bad Urach beispielsweise auf der Alp. Es gab ganz viele Kleewiesen. Was nehmen Sie mit, wenn Sie unterwegs sind?
Was nehme ich mit aus dem Wald?
Ja.
Ja, erstmal gute Erlebnisse und wenn da mal so ein paar schöne Pilze sind, die nehme ich natürlich auch mit im Herbst. Ich nehme viele Kräuter mit. Ich habe einen Kräutergarten, aber das ist nur so Spielerei. Die Kräuter, die wir benutzen zum Heilen, die sind hauptsächlich aus der Natur und aus dem Wald.
Was haben Sie sich zuletzt geholt?
Ja, Schafgarbe zum Beispiel. Ja, das ist, was ich zuletzt geholt habe.
Wofür haben Sie die Schafgarbe verwendet?
Die Schafgarbe ist ein Mittel überhaupt, ist ein immunstärkendes Mittel. Man kann die Schafgarbentee trinken, so in den Übergangszeiten des Jahres. Dann hat man weniger Chance, erkältet zu werden. Oder ist gut für den Magen, weil es enthält Bitterstoffe. Es ist übrigens auch ein Wundheiler. Es enthält dieses blaue ätherische Öl Azulen, das man in der Kamille auch findet. Also es ist so eine all-around wunderbare Pflanze.
Was ist die beste Anwendung? Als Tee oder was ist?
Ja, als Tee. Also das ist eigentlich die traditionellste Art und Weise, die Pflanzen zu nehmen als Tee. Das heißt aufgebrüht. Und Tinkturen und dergleichen, ja, das kam im Mittelalter durch die Alchemisten und durch die Kirche. Aber das Heilwissen der Kräuterfrauen, der alten Omas, die ja zuständig waren für die Gesundheit im Haus und auf dem Hof, da war es meistens Tee und Salben oder manchmal so zerstampfte Wurzeln und dergleichen als Auflagen. Aber der Wald ist wie eine Apotheke, wenn man weiß.
Und das ist eben das Wichtige, das Wissen. Sie haben es eben schon erwähnt, in Amerika gab es das giftige Efeu. Es gibt auch hier giftige Pflanzen, Fuchsbandwurm, Hantavirus und Tollwut. Noch viele weitere Gefahren. Gehen wir die Gefahren gerade mal durch. Was ist für Sie eine echte Gefahr im Wald?
Naja, erstmal, der Wald, für viele Leute ist einfach das Unbekannte. Es ist sozusagen auch ein Bild unseres tiefen Unterbewusstseins. Und viele haben deswegen Angst und projizieren ihre Ängste da hinein. Eigentlich ist der Wald freundlich und da wird Angst gemacht wegen Hantavirus. Das sind die getrockneten Kot von der Rödelmaus. Und ja, da ist in der ganzen Welt ein Mensch dran mal gestorben in USA. Also das kann man echt vergessen.
Und dennoch lässt sich nicht leugnen, dass so etwas tödlich enden kann und diese Gefahr dennoch auch da ist.
Naja,
es sind auch
Gefahr,
Menschen hier erkrankt.
Die Gefahr ist ungefähr so, wie dass man einen Sechser im Lotto hat oder dass man vom Blitz erschlagen wird. Das ist sogar noch häufiger. Das sind so theoretische Konstrukte. Da kann man vielleicht eine Dissertation drüber schreiben. Genauso mit dem Fuchsbandwurm. Es ist noch nie einmal gezeigt worden, dass es da eine Übertragung gab. Und ein Professor in Würzburg, der sagte, der Fuchsbandwurm gehört ins Reich der Fabeln eigentlich. So wie ein Einhorn. In ganz Europa, inklusive Russland, da sind so vielleicht 200 Fälle bekannt. Und das sind Taxidermisten, also die Füchse ausnehmen oder Jäger, die Füchse ausnehmen. Aber sonst ist keine Gefahr. Sonst dürfte man keine Erdbeeren kaufen, denn die Füchse streifen auch über die Erdbeerplantagen. Dass die größte Sorge wäre natürlich die Borreliose. Und da kann man sich schützen. Es dauert erstmal 12 Stunden, wenn die Zecke anbeißt, falls sie überhaupt Borrelien enthält, dauert 12 Stunden, bis die Spirocheta, also die Bakterie, übertragen wird. Da kann man den Körper absuchen Oder man reibt sich mit ätherischen Ölen ein, dann wird man überhaupt nicht befallen. Oder man isst ein Diät, das nicht so ins Säuerliche geht und dann wird man auch nicht angefallen. Also man bräuchte nicht diese Angst haben. Das ist eine Projektion.
Was ist mit giftigen Pflanzen? Die sehen sich manchmal zum Verwechseln ähnlich, wenn wir zum Beispiel auf Bärlauch und Maiglöckchen gucken.
Ja, das muss man natürlich kennen. Dass solche Sachen müssen in der Schule gelehrt werden. Die Kinder müssen das von Kind auf lernen, den Unterschied. Aber das kann man eigentlich leicht erkennen. Die herbstzeitlose Blätter oder Maiglöckchen, die haben ja nicht den Bärlauchgeruch. Und die fühlen sich anders an. Und scherzhaft könnte man sagen, das ist eine Art und Weise, in der die Natur Dumme aus dem Evolutionsstrom.
Die Natur schlägt zurück, meinen Sie?
Ja.
Es gab schon sehr viele Ängste um den Wald. Waldsterben, Industrieabgase, saurer Regen, wachsendes Ozonloch. Wir reden darüber.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Der Wald ist auch Industriestandort. Und ganz interessant fand ich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Wald und der E-Mobilität, den Sie in Ihrem Buch beschreiben. Was ist das für ein Zusammenhang?
Also weltweit, die Sache ist, dass für die E-Mobilität braucht es erstmals Batterien. Und die sind sehr schwer. Man kann ja Energie sehr schwer speichern. Dafür braucht man seltene Erden und die werden in sogenannten Drittweltländern ausgebeutet. Oft, ich höre in Afrika, dass Kinder da Kobalt suchen.
Auch für die Handys werden seltene Erden gebraucht.
Und dann die Autos, damit sie überhaupt etwas leichter sind, die müssen aus Aluminium gemacht werden. Aluminium wird durch Bauxit gewonnen. Bauxit bildet sich in den tropischen Regenwaldgürtel überall. Und um das zu gewinnen, muss der Wald da gerodet werden und geschürft werden. Es fällt da sehr viel giftige roter Schlamm an. Also ist alles andere als umweltfreundlich. Es scheint umweltfreundlich zu sein. Ja, da hat man keinen Auspuff hier. Aber die im Hintergrund nicht sichtbar sind, ist so eine Umwelt Zerstörung, kann man sagen.
Die Rodung, die Sie angesprochen haben, die Brandrodung, das ist ja etwas, was nicht neu ist. Das passiert seit Jahrzehnten. Auch der Wald in Brasilien brennt schon sehr, sehr lange. Der Regenwald im Amazonas. Es gibt Feuer in Afrika, um Felder auch wieder fruchtbar zu machen. Vertrauen Sie darauf, dass die Natur stärker ist?
Ja. Letztendlich ist die Natur stärker. Das ist also dieser Hybris, dass wir alles beherrschen. Ich glaube, das kann man vergessen. Wir haben ein kleines Primatenhirn und Venen, dass wir das ganze Mysterium verstehen. Wir verstehen eigentlich sehr wenig. Es ist egal, um was es geht, um die Neophyten, die in unserem Wald erscheinen.
Was sind
Beispiel.
Die Neophyten?
Neophyten sind neu hinzugezogene Pflanzen, aber das geschieht auf der ganzen Welt. In Nordamerika, zum Beispiel in Ohio, wo ich aufwuchs, 25% der Pflanzen sind zugezogene, hauptsächlich aus Europa. Und da verbreitet sich zum Beispiel die wilde Möhre, die hier kein Problem ist und dort ist sie auf einmal ein Riesenproblem. Da verbreitet sich plötzlich die Karde. Und zwar, das finde ich sehr interessanter Zusammenhang oder Zufall, seit die Borreliose aufgetaucht ist, die wurde ja erstmals wissenschaftlich beschrieben 1982, verbreitet sich die Karde, die sehr hilfreich ist bei der Behandlung von Borreliose. Also das sind so Zufälle, könnte man sagen. Vielleicht ist da eine größere Weisheit in der Natur, als wir meinen.
Und wenn wir auf die CO2-Emissionen schauen, entstehen vorwiegend, wenn fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas verbrannt werden. Und mehr als 80% der deutschen Treibhausgasemissionen sind energiebedingt und stammen im Wesentlichen aus der Energiewirtschaft, aus Gebäude und Verkehr. Mhm. Wie stehen Sie als Wissenschaftler dem gegenüber?
Also wie CO2 in früheren historischen Zeiten war in der Atmosphäre, also bei einem Vielfach in der Luft vorhanden, in der Atmosphäre. Zum Beispiel in der Frühzeit, wuchsen die Schachtelhalme so hoch wie Fichten. Und CO2 ist die Nahrung für Pflanzen. Ohne CO2 gäbe es kein Leben. Ich sehe CO2 nicht als ein Problem. Es ist fast ablenkend. Bestimmte giftige Industriegase und so weiter sind ein viel größeres Problem. Also CO2 ist für mich, und ich bin nicht der Einzige, da gibt es renommierte Wissenschaftler, die sagen, das ist für mich CO2 kein Problem, sondern ein Segen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
97% der Wissenschaftler sagen, Klimawandel ist menschengemacht. Wolf-Dieter Stoll zu Gast in SWR1 Leute. Was sagen Sie?
Also diese Ziffer ist nicht als absolut zu bewerten. Es kommt darauf an, was gefragt wurde. Ich habe mich mit den Studien befasst. Und das ist einfach, ich finde, propagandistisch.
Inwiefern haben Sie sich damit befasst und stellen so eine Behauptung auf?
Also, da ich mich mit Pflanzen beschäftige, da habe ich mich sehr, sehr damit befasst. Und auch im Geschichtlichen, es gab immer wieder Zeiten, da war die Parts per Million, also Teile pro Millionen von CO2, ist jetzt 400 Teile in der Luft von einer Million sind CO2. Es gab Zeiten, in denen es über 1000 pro Million war, also es ist ein Spurengas. Und von dem CO2, das existiert überhaupt, da sind 97% sind natürlich von rülpsenden Vulkanen, von Ausdünstungen des Bodens. Alle Lebewesen, die keine Pflanzen sind, erzeugen CO2 von Bränden und dergleichen. Das brauchen die Pflanzen, dieses CO2, um sich ihren Körper aufzubauen, also um Photosynthese zu machen. Sie nehmen Wasser und CO2 und fügen das zusammen und machen das Urmolekül des Lebens überhaupt. Das ist Glucose, aus denen alle anderen Stärke, Zellulose und so weiter synthetisiert werden und geben dabei als Abfallstoff Sauerstoff heraus.
Herr Stoll, nur noch mal, um bei dieser Zahl zu bleiben, die Sie ja anzweifeln. Wie ist Ihr Zweifel entstanden?
Ich habe da verschiedene Schriften gelesen, wie diese Ziffer zustande gekommen ist. Die Fragen, die an die Wissenschaftler gestellt wurden, die wurden so vage formuliert, könnte der Mensch eventuell etwas mit der Klimaveränderung zu tun haben? Ja, das würde ich auch sagen. Ja, das ist auch ein Faktor. Und, oder mit der Klimaerwärmung zu tun haben. So wurde es gefragt. Ja, kann man.
Also würden Sie dann auch das mit Ja beantworten?
Da würde ich auch zu denen gehören, genau. Und man muss wissen, warum diese ganze Sache mit dem Klima. Ich erinnere mich in den 70er Jahren, als der Club of Rome noch sagte, eine Eiszeit kommt und der Wald stirbt. Der wird bis im Jahr 1975 tot sein. Das Meer wird leblos sein bis im Jahr ungefähr 2000 und alle Rohstoffe, also Öl und so weiter, nicht mehr geben. Und im Jahr 2020, sagt ja ein Wissenschaftler Paul Ehrlich, hat ein Bestsellerbuch geschrieben, da wird es massive Hungersnöte in der Welt geben. Das waren die Prognosen der führenden Wissenschaftler.
Hungersnöte gibt es in der Welt?
Aber nicht in dem Sinn, dass Hunderte Millionen Menschen sterben, so wurde das vorausgesagt. Und die Ernährungssituation weltweit hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich dramatisch verbessert. In China zum Beispiel, in Indien. In Indien findet man keine Hungernden, obwohl die Bevölkerung auch zugenommen hat.
Wolf-Dieter Storl ist zu Gast in SWR1 Leute. Wir reden über die Artenschutzinitiative Rettet die Bienen. Die ist auch in Baden-Württemberg aktiv, ist eine europaweite Initiative. Das Streitthema sind die Pestizide, worin Einigkeit besteht, ohne Bestäubung keine Ernte. Die Landwirte argumentieren, ohne Pestizide hohe Ertragseinbußen. Sie haben sich mit diesem Thema schon lange befasst. Haben Sie eine Lösung?
Also, wenn es eine wirklich gute biologische Landwirtschaft gibt, dann gibt es wenig Probleme mit Schädlingen, also Insekten und dergleichen. Aber in Monokulturen, das ist so einseitig, das ist ein Naturgesetz. Wenn etwas nicht gesund ist, dann kommen die, man kann sagen, Mutter Erde schickt die abbauenden Organismen. Das ist wie im Herbst, wo die Sonnenenergie weniger wird und die Pflanzen haben nicht mehr die Energie, die sie brauchen. Dann kommen Mehltau und Insekten und dann, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wenn die Landwirtschaft ein bisschen naturnäher arbeiten würde, und das kenne ich ja aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft, dann hat man echt weniger Schädlinge. Also bei mir, wir haben ja einen Selbstversorgergarten, wo die ganze Familie und Freunde davon leben. Da habe ich erstmal Mischkulturen und dann achte ich auf die Fruchtfolgen. Und rundherum wachsen dann die wilden Pflanzen, die werden nicht abgemäht. Und da kommt sogar der Kohlweißling und ist willkommen. Da werden die Kohle nicht massenweise abgefressen.
Aber jetzt stellen wir uns eine Landwirtschaft ohne Pestizide vor. Was würde das für eine Gesellschaft bedeuten? Die müsste sich ja sicherlich auch umstellen. Inwiefern?
Was es bedeuten würde, ist, dass es intensivere Arbeit ist, dass die mehr Menschen da sind. Das würde auch heißen, dass die Menschen irgendwie gesünder werden, denn sie sind dann verbunden mit der Erde. Auch das kenne ich aus meiner eigenen Entwicklung. Sie haben etwas Wirkliches, Konkretes zu tun. Und überhaupt, es würde der Natur gut tun.
Ja. Inwiefern hat es aber auch mit Verzicht zu tun?
Ich glaube, was heißt Verzicht? Es kommt darauf an, auf die Ansprüche, die man hat. Verzicht. Was wichtig ist, ist die Lebensqualität und die Lebensfreude. Wenn ich so an Amerika denke, das ist 5% der Weltbevölkerung und konsumiert 50% der Ressourcen. Trotzdem finde ich in Europa, obwohl da im Vergleich weniger konsumiert wird, ist die Lebensqualität ein bisschen besser.
Aber was bedeutet das für die Ernährung? Also da sagen Experten, man müsste gleichzeitig auch über eine Ernährungswende sprechen, wenn wir alleine auf den Fleischkonsum, alleine hier in Deutschland schauen.
Also voller Verzicht ist gar nicht nötig, denn zur Natur gehören Pflanzen und Tiere, die bedingen einander. Und eine natürliche Landwirtschaft braucht Tiere schon für den Mist. Und ich weiß, so zum Beispiel, um die besten Kartoffeln und Lauch zu haben, ist Schweinemist gut kompostiert eine wunderbare Kaliquelle. Also es bedarf beides. Die Tiere sind sozusagen wie die Seele des Hofes, genauso wie die Wildtiere und Waldtiere die Seele des Waldes verkörpern.
Wir hatten gerade gesprochen über die Artenschutzinitiative Rettet die Bienen. Und da war Ihnen noch ein Gedanke wichtig. Welchen wollten Sie loswerden?
Also Insekten sind keine Feinde, so hat man sie einmal gedacht. Es ist so, dass die Pflanzen brauchen diese Insekten, brauchen die Raupen, die an ihnen fressen. Das ist wie ein nach außen gerichtetes Drüsensystem. Die brauchen die Ausscheidungen. Und die Pflanzen können bis zu 18% ihrer Masse geben sie gerne. Und dann entwickeln sie oft so Stoffe, wo es den Insekten dann nicht mehr schmeckt. Also es ist ein viel klügeres System als wie unsere Vorstellung von Feind oder.
Ja, aber dennoch würden Ihnen viele Landwirte sicherlich widersprechen, die den Fokus auf der Ernte haben und natürlich auch einen großen Ertrag erwirtschaften wollen.
Ja, klar. Das ist, es braucht einen ganz neuen Ansatz. Und zwar braucht es mehr Menschen, die sich mit dem Land beschäftigen. Es ist arbeitsaufwendiger, eine gute Landwirtschaft zu haben. Aber man kann ziemlich gut ohne Gifte wirtschaften. Ich kenne das, weil ich mich lange mit der biodynamischen Landwirtschaft befasst habe.
Aber auch in der biodynamischen Landwirtschaft, in der Ökolandwirtschaft werden Biopestizide dann eingesetzt. Aber auch die können der Umwelt schaden, beispielsweise das Kupfer.
Tja, also ich kenne Landwirtschaften, wo man das auch nicht braucht. Ich meine, Man muss halt die biologischen Prozesse gut kennen. Bei uns in der Kommune, das hat 150 Leute haben davon gelebt, da waren die ganzen Bohnen befallen von schwarzen Blattläusen. Und ich dachte, ja, die müssen wir wegsprühen. Der Gärtner sagte, hey, halt mal, nicht hier so auf amerikanische Art erst schießen und dann fragen. Und er überlegte, ich dachte, er muss irgendwie verrückt sein, der murmelt da rum und überlegt, er hat überlegt, wie war das Wetter, wie war die Düngung im letzten Jahr, was und so weiter. Und dann sagt er, wir machen nichts, denn in 2 Tagen werden die weg sein. Und er hat dann Brennnesseljauche gegeben, um die Pflanzen zu kräftigen. Ich dachte, das ist ja total verrückt, ich habe doch Biologie studiert, was sagt er da? Er hatte recht.
Herr Scholl, was bei Ihnen rauszuhören ist, Sie haben da ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in die Natur. Wodurch ist das entstanden bei Ihnen?
Ich glaube, durch den Umgang mit der Natur ist das tiefe Vertrauen. Ich sehe es auch vor der Feuerwehrwache in München, eine große Feuerwehrwache, alles platt gemacht, asphaltiert, damit die gut raus können. Und was kommt daraus? Ein ganz zartes Löwenzahnblättchen kommt aus dem Asphalt heraus. Das ist die Kraft der Natur. Wie hat die Kraft, sich da durchzusprengen? Ich sehe immer wieder die Selbstheilkräfte, die Regenerationskräfte in der Natur. Zum Beispiel in Steinbrüchen oder ich war in der Lausitz, da wurde ja die Braunkohle gebaggert. Dauert nicht lange, da kommen schon die ersten Pionierbäumchen und dann sind schon wieder Frösche da und dann wächst ein natürlicher Wald heran, der übrigens in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dort gerodet wurde, damit die Bäume schön in Reihe und Glied, wie man sich ausgedacht hat, wachsen.
Ja, und über die Bäume wollten wir eigentlich sprechen in dieser Runde, ist eigentlich schon die letzte Runde, dass es nämlich 3 der größten Stadtwälder Deutschlands gibt, die in Baden-Württemberg liegen. Jetzt können wir sie nur kurz erwähnen. Baden-Baden, Villingen, Schwenningen und Freiburg liegen nämlich unter den Top 10. Und ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Ja, danke für die Einladung.
Eins gehört.